Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid. Heute den zweiten Teil dieser Predigt.
Zum heutigen Palmsonntag lesen wir die Ereignisse an Palmsonntag nach Lukas Evangelium. Palmsonntag gehört zu jenen Ereignissen, die uns in allen vier Evangelien berichtet werden. Wir werden auch einen Blick auf alle vier Evangelien werfen, halten uns aber ganz besonders an den Text in Lukas Evangelium Kapitel 19. Lukas 19, wir lesen die Verse 28 bis 40. Und als er Jesus das gesagt hatte, ging er voran und zog hinauf nach Jerusalem. Und es begab sich, als er nahe von Bethphage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt, da sandte er zwei Jünger und sprach: Geht hin in das Dorf, das vor uns liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt's her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sagt: Der Herr bedarf seiner. Und die er gesandt hatte, gingen hin und fanden's, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Herren zu ihnen: Warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen: Der Herr bedarf seiner. Und sie brachten's zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Amen.
Hosianna, Hosianna, der König von Israel.
Wir haben als erstes gesehen im ersten Teil, was es bedeutet, dass Jesus der König ist, wie seine Einstellung ist, wie er gehandelt und gewirkt hat. Und wir wollen nun im zweiten Teil anschauen, was es bedeutet, in seinem Dienst zu stehen. Wie wirkt sich das aus? Jesus ging voran, Vers 28, und zog hinauf nach Jerusalem. Und die Jünger, sie folgten ihm nach. Das erste Kennzeichen eines Jüngers, einer Jüngerin Jesu ist, wenn Jesus vorangeht, wir folgen nach. Wir gehen den Weg, wo er vorangeht. Wir gehen in dem Tempo, das er vorgibt. Wir sehen das beispielsweise bereits beim Volk Israel in der Wüste, mit der Wolken- und der Feuersäule, die sie leitete. Wenn sich die Wolken oder die Feuersäule niederließ, dann sollte das Volk sich lagern. Wenn sich die Wolken und die Feuersäule aufmachten und weiterzog, dann zog auch das Volk weiter. Vielleicht habt ihr das auch schon gesehen, das gibt es manchmal bei Bahnhöfen, das gibt es manchmal bei besonderen Ereignissen, so einen Rückwärtszähler. Zum Beispiel noch so und so viele Tage, Stunden, Minuten, Sekunden bis zu diesem oder jenem Ereignis. Das gibt es jeweils bei Fußball-Weltmeisterschaften, bei Olympischen Spielen und so weiter, bis zum Anpfiff irgendwo. Noch so lange geht's, bis das Ereignis eintrifft. Bei der Wolken- und der Feuersäule hat Gott nicht einen riesigen Timer aufgestellt, noch 5 Tage, 3 Stunden, 40 Minuten und 2 Sekunden, bis sich die Wolkensäule wieder aufmacht. Sondern plötzlich war es soweit und die Wolkensäule machte sich auf. Das Volk Israel konnte sich nicht einfach ausruhen und abwarten und darauf gefasst sein, ja, jetzt müssen wir eigentlich nicht so konzentriert sein, sondern es gibt dann schon irgendeine große Sirene oder ein großes Horn, so wie bei einer Brandmeldeanlage, so ein durchdringendes Geräusch. Und jetzt, in dem Fall, jetzt geht die Wolkensäule wieder weiter. Nein, sondern sie mussten immer wieder drauf schauen und bereit sein, wenn die Wolkensäule weiterzog. Jesus ging hier den Jüngern voran. Die Jünger mussten bereit sein, nachzufolgen. Die Bereitschaft zur Nachfolge drückt sich im Kleinen aus, wie hier bei der Reise nach Jerusalem, drückt sich aber auch im Großen aus bei unserer Einstellung bezüglich der Wiederkunft Jesu Christi. Auch da wird uns diverse Male in der Bibel gesagt, wir sollen bereit sein. Wir wissen nicht Tag oder Stunde. Wir sehen zwar die Endzeitzeichen. Wir sehen zwar, wie sich das Wort Gottes erfüllt und Dinge, die über die Endzeit gesagt sind, vor unseren Augen in Erfüllung gehen. Aber dennoch haben wir keinen Timer am Himmel, wo wir sehen, wann Jesus wiederkommt. Sondern wir sollen bereit sein. Nachfolge Jesu Christi, Nachfolge im Dienst des Königs, bedeutet bei den kleinen Schritten, hier bei der Reise nach Jerusalem, ebenso wie bei den großen Schritten bezüglich der Wiederkunft Jesu, wir sollen bereit sein und auf Jesus schauen, auf sein Wort aufmerken und ihm nachfolgen. Zuallererst, bevor irgendetwas geschieht, war es nötig, dass die Jünger im Dienst des Herrn standen und das bedeutete, bereit waren und nachfolgten. Wir wünschen uns manchmal große Dinge zu vollbringen. Wir wünschen uns vielleicht einen wichtigen Dienst für den Herrn zu tun. Das ist schön, dass wir dem Herrn ganz dienen möchten und uns ganz einsetzen möchten für ihn. Wenn es aus der Motivation kommt, dass wir wichtig werden dabei, dann ist zwar die Motivation falsch. Denn Jesus soll groß und wichtig werden. Aber es kann gut sein, dass man sich wünscht, einen besonderen Auftrag für den Herrn auszuführen. Damit der Herr uns aber überhaupt beauftragen kann, ist es nötig, dass wir nachfolgen. Und dass wir zuerst mal die kleinen Schritte tun, die kleinen Schritte im Leben lernen, die kleinen Dinge, wo der Herr zu uns spricht durch sein Wort, die kleinen Dinge, die der Herr uns in unserem Leben aufdeckt und zeigt, wo wir noch nicht so leben, wie es ihm entspricht. Dort gehorsam werden, dort uns auf ihn ausrichten, dort bereit sind, nachzufolgen, dort bereit sind, Jesus Christus vorangehen zu lassen, um dann zu folgen. Jesus ging voran, nach Jerusalem. Und die Jünger, die Diener des Königs, sie folgten nach. Sie waren bereit zur Nachfolge.
Ich möchte gern gehorsam sein in dem, was Gott mir sagt, lernen zuzuhören. Wenn er mich etwas fragt, die Bibel so zu nehmen, wie es geschrieben steht, und Jesus nachzufolgen, wohin der Weg auch geht. Nicht, was andere sagen oder weil sie es erwarten, so von mir, oh nein, der Grund soll nur die Liebe sein, oh nein. Der Grund soll nur die Liebe sein. Ich möchte mich so kleiden, wie es der Herr gefällt, und ich kann mich nicht vereinen mit der Sprache dieser Welt. Ich will auch nur das essen, was gut und nahrhaft ist, denn ich kann doch nicht vergessen, dass meinem Körper ein Tempel Gottes ist. Nicht, was andere sagen oder weil sie es erwarten, so von mir, oh nein, der Grund soll nur die Liebe sein, oh nein, der Grund soll nur die Liebe sein. Ich möchte den Menschen erzählen von meinem Heiland Jesu Christ, damit sie ihm wählen, solange es noch möglich ist. Weißt du denn, wer er ist? Nicht, was andere sagen oder weil sie es erwarten, so von mir, oh nein, der Grund soll nur die Liebe sein, oh nein, der Grund kann nur die Liebe sein. Musik.
Zweiter Punkt, im Dienst des Königs. Wie viele Jünger wurden beauftragt, in die Ortschaft zu gehen, die vor ihnen lag? 2, ganz genau. Und wie viele Jünger gehörten zum engsten Jüngerkreis von Jesus? 12. Aber nur 2 wurden hier beauftragt. Und welche? Wie hießen sie? Wissen wir nicht. Die Ereignisse von Palmsonntag finden wir in allen 4 Evangelien. Und in keinem der Evangelien steht's. Spannend. Es war doch ein zentraler Dienst, etwas ganz Wichtiges. Aber es ging an jedem Tag nicht um die Jünger, sondern um den König aller Könige. Es wurden nur 2 Jünger ausgewählt. Jesus hat nur 2 Jüngern diesen Auftrag gegeben. Scheinbar doch einen ehrenvollen Auftrag, einen besonderen Auftrag. Auch einen nicht ganz einfachen Auftrag. Da wäre doch richtig gewesen, dass wenigstens die beiden Namen noch stehen. Oder ein Hinweis wäre es gewesen ist. Nichts von dem. War völlig unwichtig. Im Dienst des Königs bedeutet Folgendes. In der Nachfolge Jesu Christi sein bedeutet Folgendes. Jesus Christus beauftragt uns. Jesus Christus schenkt uns einen Auftrag. Aber er schenkt uns nicht allen denselben Auftrag. Er hat uns unterschiedliche Gaben gegeben. Er hat uns unterschiedliche Aufträge gegeben. Den Grundauftrag haben wir alle denselben, nämlich Jünger, Jüngerinnen Jesu Christi zu sein. Nämlich Jesus Christus nachzufolgen und zu dienen, hinzugehen in alle Welt und den Menschen die frohe Botschaft zu bringen. Diesen Auftrag haben wir alle denselben. Aber was das jetzt konkret bedeutet, wo wir ganz praktisch hingehen sollen, wie wir, in welcher Art und Weise wir dem Herrn dienen sollen, da sind seine Berufungen unterschiedlich. Die 2 Jünger, die hier berufen wurden, um in die Ortschaft vor ihnen zu gehen und dieses Eselsfohlen zu holen, die haben sich nichts darauf eingebildet. Haben nicht den 10 anderen gesagt, ha, seht ihr, wir sind's. Wir dürfen das, ihr nicht. Ihr könnt nicht so einen wichtigen Dienst tun wie wir. Wenn ihr dann mal weiter seid, dann sagt euch Jesus vielleicht auch sowas. Aber jetzt sind wir dran. Sie haben sich nichts darauf eingebildet. Von den 10 anderen lesen wir auch gar nichts, dass sie gesagt hätten, warum die, warum nicht wir? Warum dürfen die und wir nicht? Warum gerade die? Jeder dieser 12 Jünger war ein Mensch wie wir. Jeder dieser 12 Jünger hatte auch seine Fehler. Und da hätten doch die 10 anderen sagen können, ja warum gerade der? Der ist doch so und so. Und der macht doch das und das. Warum gerade der? Die 2 haben sich nichts drauf eingebildet und die 10 anderen haben auch nicht verglichen. Und die 2, die ausgesandt wurden, kritisiert. Jünger sein, im Dienst des Königs stehen, bedeutet, wir handeln nach dem Wort Gottes. Wir handeln nach dem Auftrag Jesu Christi, ohne uns was einzubilden drauf. Sondern in der Einstellung, wir sind unnütze Knechte und tun, was wir zu tun schuldig sind. Und wir kritisieren einander nicht, kritisieren einander im Dienst, sondern alle waren dann vereint im Lob des Königs. Nicht nur die 2, sondern alle Jünger haben ihre Kleider ausgelegt. Wir wollen einander nicht kritisieren oder vergleichen und denken, ja, warum der und ich nicht? Warum die und ich nicht? Sondern den Auftrag, den der Herr uns gibt, treu ausführen. Wenn wir im Dienst des Königs stehen, bedeutet das, der König bestimmt, was wir tun und nicht wir. Und wir sollen als Dienerinnen und Diener verbunden sein in ihm, in seinem Auftrag und nicht uns gegenseitig kritisieren und schlecht machen. Als weiteres fällt auf, Jesus gab ihnen einen klaren Auftrag und sie gingen hin. Er sagte ihnen, was kommt und der Auftrag war schon zur damaligen Zeit recht ungewöhnlich. Nämlich, sie sollten ins Dorf gehen und ein Eselsfohlen abbinden, lösen und ihm bringen. Und wenn euch jemand fragt, was macht ihr da, dann einfach sagen, der Herr bedarf seiner. Nicht wirklich gewöhnlich, schon damals nicht. War für damalige Ohren ebenso unverständlich wie für uns heute. Und die Jünger hätten dann auch sagen können, ja, aber. Die Jünger hatten kein Aber, sondern sie haben das Wort gehört und danach gehandelt. Im Dienst des Königs zu stehen bedeutet nicht immer sagen, ja, aber, wenn das ist, wenn das ist. Und auch nicht zu diskutieren, weder mit Gott noch miteinander. Sondern wenn der Herr einen Auftrag gibt, dann einfach gehorchen und tun. Einfach handeln.
Mein Wunsch ist, großer Gott,
Im Dienst des Königs zu stehen bedeutet, wenn der Herr einen Auftrag gibt, dann einfach gehorchen und tun. Die Jünger hätten doch miteinander auf dem Weg oder noch mit den 10 anderen sagen können, ja, wirklich unverständlich. Wie häufig passiert es, dass bei Aufträgen, die der Herr schenkt, wir zurückschrecken, denken, ja, aber wenn ich jetzt ein Traktat weitergebe und der Nachbar es nicht will oder mich nachher nicht mehr nett grüßt, ja, aber was passiert dann? Und so weiter. Dass wir uns Sorgen machen und fragen und denken, ja, aber was ist dann und dann? Und dann ganz fromm beten. Beten und beten, Herr, zeig mir doch noch genauer, zeig mir doch noch mehr. Und der Herr müsste uns sagen, ja, ich habe es dir ja gezeigt, gib das Traktat weiter, mach jetzt endlich. Statt immer zu sprechen, statt immer zu zögern, tu jetzt deinen Dienst. Oder man kann sich miteinander besprechen. Man kann einen Rat von einem Bruder oder einer Schwester holen. Wir brauchen in solchen Situationen keinen Rat von einem Bruder oder einer Schwester, sondern gehorsam dem Herrn und seinem Wort gegenüber. Das alles tönt aber ganz fromm. Man betet, man ringt im Gebet, statt dass man gehorcht. Man spricht miteinander, man pflegt Gemeinschaft, man tauscht sich aus, statt dass man gehorcht. Die Jünger hier, sie mussten einfach nur gehorchen, die zwei. Im Dienst des Königs bedeutet, wir gehorchen seiner Stimme. Wir legen unser Leben ganz in seine Hand und tun das, was er sagt. Wir wollen nicht dem Herrn sagen, ja, aber, was könnte da noch geschehen? Und uns Sorgen machen, es könnte das noch sein, es könnte das noch sein. Stellt euch vor, was würde passieren, wenn die uns nicht richtig hören? Wenn die nicht darauf hören, was wir sagen, der Herr bedarf seiner. Wenn die nicht richtig darauf reagieren oder uns gar nicht fragen. Und dann holen sie die Polizei vom Ort und verhaften uns. Und wir kommen ins Gefängnis wegen Diebstahl. Und wir hatten nicht mal die Möglichkeit, das genau zu erklären. Ja, das können wir unmöglich machen. Das ist viel zu großes Risiko. Es kann unmöglich der Wille Gottes sein. Man macht sich Gedanken. Was könnte passieren, wenn? Was könnte eintreffen, wenn? Statt dass wir uns bewusst sind, wir stehen im Auftrag des Königs aller Könige. Wir stehen im Auftrag dessen, der alles im Griff hat, der darüber steht. Achtung, in seinem Auftrag handeln. Wenn jemand von uns jetzt in die Stadt nach Aarau gehen würde und denken würde, so, wir schauen, welcher Mercedes wir auftun, vielleicht aufbrechen oder irgendwie aufschließen können und ihn zum Missionswerk bringen können. Und wenn uns jemand fragt, dann sagen, ja, der Herr bedarf seiner, dann funktioniert das nicht. Dann werden wir zu Recht verhaftet. Warum? Weil es nicht im Auftrag Jesu erfolgt. Weil es vielleicht eigene Wünsche sind, vielleicht eigene Vorstellungen, eigenes Überlegen und nicht Auftrag Jesu. Im Auftrag Jesu und den Auftrag Jesu richtig erkennen können wir nur, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir ihn in unserem Leben vorausgehen lassen, wie wir vorhin gehört haben. Aber wenn wir in seinem Auftrag unterwegs sind, in der Gewissheit, dass es sein Wille ist, was wir tun, weil er es uns klar gezeigt hat, wir in Übereinstimmung mit seinem Willen leben, dann dürfen wir getrost sein, dass er auch richtig führt, dass er hilft, dass er uns bewahrt. Dann können wir alle Wenn und Aber zur Seite legen. Es gibt so viele Wenn und Aber, auch bei Menschen, die sich dafür entscheiden, in den vollzeitlichen Dienst für den Herrn zu treten. Ja, aber wenn ich alt bin, habe ich dann noch Versorgung? Wie steht es mit Sozialversicherungen? Aber wenn mal was schiefgehen würde, und wie ist es in 2 Jahren? Wie ist es in 5, in 10, in 15 Jahren? Es gibt so viele Wenn und Aber. Wenn wir im Auftrag des Königs aller Könige vorwärts gehen, seinen Auftrag ausführen, dann sorgt er doch dafür. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns doch auch. Müssen wir uns dann noch sorgen? Das ist nur der Teufel, der uns irgendeinen Floh ins Gehirn setzen will, dass wir uns sorgen, dass wir nicht mehr dem Herrn vertrauen, sondern auf die Umstände schauen. Auch hier gehört, dass unser ganzes Wesen, auch unser Denken, auch unser Kopf unter den Gehorsam Jesu Christi gestellt wird, in seinen Tod gegeben ist. Die Jünger, sie redeten nicht. Sie redeten weder mit Jesus weiter, weil der Auftrag war klar, noch besprachen sie sich untereinander. Und schon gar nicht redeten sie hinten herum. Wo der Herr beauftragt, es ist wichtig zu beten. Es ist wichtig, Bibel zu lesen, unbedingt. Aber wo der Herr beauftragt, ist es nicht einfach damit getan, dass wir Bibel lesen und beten. Sondern da müssen wir auch handeln. Es würde kein einziger Traktat gedruckt, wenn wir nur Bibel lesen und beten. Wir müssen auch was tun. Es würde kein einziger Traktat weitergegeben, wenn die Verteiler einfach nur Bibel lesen und beten. Man muss auch auf die Straße gehen und verteilen. Also auch den Auftrag Jesu ganz praktisch und konkret ausführen. Wo als weiteres nur gesprochen wird und miteinander ausgetauscht oder sogar hinten herum gesprochen, da wird der Auftrag Jesu auch nicht ausgeführt. Viele Gemeinden und auch Missionen sind blockiert deshalb, weil so viel hintenrum gesprochen wird. Das ist in der Welt, in weltlichen Firmen gang und gäbe, aber leider auch in vielen christlichen Kreisen. So soll es bei uns nicht sein. Man soll nicht hintenherum sprechen. Man soll nicht einander kritisieren oder andere kritisieren und hintenherum miteinander einfach reden. Das lenkt ab vom Auftrag. Das wird sogar zum Hindernis, im Dienst des Königs zu stehen. Auch da wollen wir das Beispiel hier dieser beiden Jünger nehmen, ernst nehmen, ohne dass sie was sagten. Sie handelten einfach, sie gehorchten und handelten.
Gebrauche mich.
die er gesandt hatte, gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Wir finden in 3 Evangelien über diese Episode eine spezielle Formulierung. Nämlich hier heißt es im Lukas-Evangelium, die er gesandt hatte, gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Im Matthäus-Evangelium heißt es, Matthäus 21, genau über diese Stelle, die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte. Und in Markus 11 lesen wir schlussendlich, sie sagten aber zu ihnen, wie ihnen Jesus geboten hatte. Genau dieselbe Episode. Sie fanden es, wie Jesus gesagt hatte. Sie taten, wie Jesus ihnen geboten hatte. Sie sagten es, wie Jesus ihnen gesagt hatte. Bei allen 3 Formulierungen geht voraus, sie gingen hin. Damit wir die Erfüllung der Verheißung Gottes, damit wir den Segen Gottes, sein Eingreifen, sein Wirken, wie er lenkt und leitet, überhaupt erfahren können, ist es nötig, dass wir hingehen. Wir möchten Gottes Wirken erleben. Wir möchten erleben, wie er Wunder tut, wie er eingreift, wie er wirkt. Dann sollen wir hingehen zuerst. Sollen wir zuerst den ersten Schritt wagen? Wir kennen die Geschichte von Philippus, als der Heilige Geist ihn entrückt hatte und auf die Straße gestellt, wo er dann dem Kämmerer aus Äthiopien begegnet war. Wäre es für Gott nicht möglich gewesen, dass auch, plups, jetzt ein Esel neben ihnen steht? Wäre doch möglich gewesen, dass die 2 Jünger gar nicht hätten ins Dorf gehen müssen, sondern dass der Esel jetzt gerade neben ihnen stehen würde. Das wäre für den Heiligen Geist kein Problem gewesen, so wie Gott einen Philippus verschieben konnte, dass er auch einen Esel verschieben kann. Wäre doch möglich gewesen. Wäre das nicht eine riesige Glaubenserfahrung gewesen? Die Jünger hatten hier auch eine große Glaubenserfahrung gemacht. Aber dafür war nötig, dass sie hingingen zuerst. Wir wünschen uns häufig, dass wir einfach eine Glaubenserfahrung machen. Dass der Herr uns mit einem großen Glaubenserlebnis beschenkt. Und es gibt Zeiten, da in seiner Gnade tut er es. Aber in den allermeisten Fällen ist es nötig, dass wir zuerst hingehen. Elia musste zuerst an den Bach Krit gehen, damit er versorgt wurde von den Raben. Er musste zuerst zur Witwe nach Zarpat gehen, damit das Öl und das Mehl nicht versiegten. Er musste zuerst gehen. Auch hier, die Jünger mussten zuerst gehen. Im Dienst des Königs zu stehen bedeutet, wir sollen zuerst gehen. Wir erleben, wie der Herr eingreift, wie er handelt. Aber er will unseren ganzes Herz, unsere ganze Kraft, unseren ganzen Einsatz. Er will, dass unser ganzes Leben ihm geweiht ist. Und wenn wir unser Leben ihm ganz weihen, unsere Kraft, unsere Zeit ihm ganz weihen, zu seiner Ehre einsetzen, dann erleben wir, wie er Wunder tut. Sie gingen hin und fanden es. Sie fanden die Erfüllung der Verheißung, die Erfüllung der Zusage Gottes. Sie taten, wie Jesus gesagt hatte. Sie handelten nach dem Wort Gottes. Und sie redeten, so wie Jesus es gesagt hatte. Wir dürfen auch in unserem Leben die Erfüllung finden, den Segen des Herrn erleben und finden. Aber es ist wichtig, dass wir hingehen im Dienst des Königs, dass wir tun, wie er es sagt, nach seinem Wort handeln und nach seinem Wort reden. Sie hätten sich anschleichen können. Sie hätten sich anschleichen können und schauen, dass niemand in der Umgebung ist, niemand zuschaut und dann schnell das kleine Eselfohlen mitnehmen. Wäre doch möglich gewesen. Aber das hat Jesus so nicht gesagt. Sie sollten in aller Offenheit hingehen. Und sie taten es. Sie taten, sie handelten so, wie Jesus es ihnen sagte. Jesus gibt einen klaren Auftrag, beruft uns, zeigt uns seinen Willen. Und dann passiert häufig Folgendes. Wir versuchen mit unseren eigenen Überlegungen seinen Willen umzuändern oder so zu interpretieren, wie wir es uns vorstellen. Es ist wichtig, dass wir da ganz klar bei seinem Wort bleiben, dass wir ganz klar in seinem Willen bleiben. Hätten die Jünger nach eigener Überlegung was gemacht, dann wären sie vielleicht nicht so ganz offen ins Dorf gegangen, sondern hätten vielleicht im Verborgenen versucht, das Eselsfohlen loszubinden. Hätten die Jünger nicht genau nach der Anweisung des Herrn geredet, der Herr bedarf seiner, sondern sich von ihren eigenen Überlegungen und Gefühlen oder vielleicht auch von ihrer Ausbildung leiten lassen, dann hätten sie vielleicht etwas verhandelt. Hätten sie gesagt, ja, keine Angst, in ein paar Stunden ist es wieder zurück, das Eselsfohlen. Wir mieten es auch gerne, wenn ihr möchtet. Wie viele Taler braucht ihr dafür? Und so weiter. Sie hätten versuchen können zu handeln. Es gab ja einige, wir wissen nicht, welche Jünger es waren, aber es gab ja durchaus einige Unternehmer unter den Jüngern auch. Denken Sie an Petrus. Sie hätten handeln können mit den Besitzern der Esel. Oder sie hätten psychologisch geschickt sagen können, ja, wir verstehen, dass es jetzt vielleicht etwas schwierig verständlich ist für euch. Wir verstehen es ja auch. Auch wir haben doch das nicht ganz verstanden, als wir das gehört haben, aber wir können mit euch mitfühlen, aber wir versuchen jetzt einfach das Beste daraus zu machen, miteinander und diesen Weg zu gehen. Keine eigenen Überlegungen, keine Gefühlsduselei, keine psychologischen Tricks. Was haben sie gesagt? Nicht mehr und nicht weniger, als der Herr ihnen gesagt hatte. Der Herr sagt ihnen, sie sollen sagen, der Herr bedarf seiner. Und das haben sie getan. Und es hat funktioniert.
Ich hab Jesu milde Stimme, die mich rief, gehört. Mahnend sprach sie, komm und folge mir. Gehe nicht mehr auf dem eigenen Weg, der dich betört. Komm und sage, ja, ich folge dir. Nun will ich gehen, wohin Gott mich führet. Nun dien ich dem, der mich ganz regiert. Nur ihm gehört mein Ja und seinem Wort. Ich wirk für ihn allein an jedem Ort. Mit meinem Gott will ich fröhlich wandern. Ich liebe ihn und preis keinen andern. Ich war in Sünd und Streit, doch hat er mich befreit. Für diesen König lieb ich in Ewigkeit. Die vergeht und auch Freude, die nicht weicht, zieht ins Herze ein, folgt man dem Herrn. Jesu Joch ist sanft und seine Bürde ist so leicht, darum traue ich ihm ganz und gern. Nun will ich gehen, wohin Gott mich führet. Nun dien ich dem, der mich ganz regiert. Nur ihm gehört mein Ja und seinem Wort. Ich wirk für ihn allein an jedem Ort. Mit meinem Gott will ich fröhlich wandern. Ich liebe ihn und preis keinen andern. Ich war in Sünd und Streit, doch hat er mich befreit. Für diesen König lieb ich in Ewigkeit.
In der Verkündigung, in der Gemeinde, in der Missionsarbeit meint man heute häufig, man muss dem Wort Gottes noch etwas hinzutun. Noch irgendwelche Konzepte und Strategien hinzutun. Man kann nicht einfach nur predigen, man muss noch eine große multimediale Eventshow rundherum machen, damit es die Leute verstehen. Oder man versucht, dem Wort Gottes etwas wegzutun. Die Schärfe und die Härte des Wortes vom Kreuz etwas zu mildern, zu schwächen. Das alles führt in die Irre. Das alles führt den falschen Weg. Wir sollen einfach Gottes Wort lesen und danach handeln. Und so tun und reden, wie es hier im Dienst des Königs die Jünger getan haben, so tun und reden, wie der Herr gesagt hat. Wir sehen das bei den Propheten des Alten Testaments, bei den Königen, die nach dem Willen Gottes lebten. Wir sehen das im Neuen Testament, wo Diener und Dienerinnen Gottes im Auftrag Gottes unterwegs waren, den Auftrag Gottes wirklich ausgeführt haben, haben sie nicht selber noch etwas dazugetan oder etwas weggetan und damit den König kritisiert, sondern sie haben dem König gehorcht und sein Wort weitergegeben. Wenn wir heute meinen, es genügt nicht mehr, das Wort Gottes einfach weiterzugeben, man muss unbedingt noch, fast wie in Hollywood, eine ganze Show drumherum bauen, damit die Leute überhaupt hören, dann sagen wir nichts anderes als damit, das Wort Gottes zieht nicht mehr richtig, ist nicht mehr so wertvoll, hat keine Kraft mehr. Wir müssen es kräftiger machen, stärker machen, damit die Leute überhaupt hören. Der Heilige Geist wirkt auch heute durch das Wort Gottes ganz klar, überführt die Menschen. Aber wir müssen wieder zurück zur Bibel, wieder zurück zu Gottes Wort, wieder zurück dazu, dass wir das Wort vom Kreuz in aller Klarheit verkündigen, in aller Klarheit predigen und selber auch in aller Klarheit danach handeln. Sie taten und sie sagten, wie der Herr es ihnen gesagt hat. Und da sehen wir genau das Problem, warum so viele Irrwege und auch Irrlehren in der heutigen Zeit beschritten werden von Christen. Weil selber zu wenig das Wort Gottes gelesen wird. Man vernachlässigt das Bibellesen. Man übt Kritik am Wort Gottes. Alles andere wird wichtiger. Zurück zur Bibel. Es braucht hierbei und dafür wieder eine Reformation. Wir leben in einer ebenso düsteren Zeit wie Martin Luther früher. Damals wurde viel Ablasshandel getrieben. Man meinte, dadurch, wenn man mehr bezahlt, werden einem die Sünden vergeben. Heute genau gleich. Wie viele Leute meinen, gerade auch in evangelikalen und charismatischen Kreisen, je mehr Spenden man gibt, desto mehr Ansehen habe ich dann vom Herrn. Und desto besser geht's, desto mehr Segen habe ich. Wir leben in einer sehr düsteren und finsteren Zeit, wo dem Wort Gottes ebenso viel Abbruch getan wird wie zur Zeit Martin Luthers. Es braucht wieder einen Aufbruch. Es braucht wieder eine Erweckung diesbezüglich. Und der Anfang ist zurück zur Bibel. Zurück zu Gottes Wort. Im Dienst des Königs heißt, wir halten uns an Gottes Wort. Wir reden nicht mehr und nicht weniger. Wir handeln nicht nach eigenem Empfinden, nach menschlichen Überlegungen, sondern handeln in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Sie sprachen ganz einfach, der Herr bedarf seiner. Und sie brachten es zu Jesus, warfen ihre Kleider darauf, warfen ihre Kleider auf den Weg, setzten Jesus darauf. Hat Jesus ihnen gesagt, sie sollen jetzt gefälligst ihre Oberkleider ausziehen und ihm auf den Esel legen? Wo lesen wir das? Jesus hat das nicht gesagt. Zum Verständnis, sie standen dann nicht splitternackt da, sondern die damalige Kleidung war, da war ein Oberkleid, das Kleid, das man sah. Wir wissen das von den Pharisäern, Schriftgelehrten, die hatten schöne, lange Kleider, schöne, angesehene Oberkleider. Und dann hatten sie die Unterwäsche. Die ist etwas anders gewesen als bei uns heute. Die Unterwäsche damals, das waren auch Kleider, Unterkleider. Und da war man auch mit den Unterkleidern ohne die Oberkleider noch genau gleich gekleidet und bedeckt. Aber die Oberkleider, die die schönen Kleider waren, die haben sie abgelegt. Die Kleider, die haben sie Jesus, die schönen Kleider, haben sie Jesus auf den Esel gelegt. Stellt euch vor, ihre schönen Kleider haben sie Jesus auf den Esel gelegt, die Jünger, und auf den Weg. Und der Esel trampelte über ihre Kleider. Es kann mal vorkommen, dass zum Beispiel eine Jacke am Boden liegt und ein Hund drüber trampelt. Das mag niemand von uns gern. Und da ist sogar ein Esel mit seinen Hufen, der über die Kleider, die schönen Kleider der Jünger trampelte. Musste das sein? Warum? Hat Jesus das von ihnen verlangt? Jesus hatte von ihnen verlangt, dass sie ihn als König aller Könige ihm nachfolgen. Und für sie war klar, dass sie auch das, was scheinbar so wichtig ist, nämlich die schönen Kleider, nämlich das äußere Ansehen, Kleider machen Leute, ablegen und bereit sind, das Jesus ganz zur Verfügung zu stellen. Im Dienst des Königs bedeutet, wir wollen nicht mehr gelten. Im Dienst des Königs bedeutet, wir geben alles ihm. Es kommt nicht mehr so drauf an, ob wir gelten, ob wir schön dargestellt sind und schön zur Geltung kommen. Das kommt nicht mehr drauf an. Auch Äußerlichkeiten werden für uns weniger wichtig. Und wir können hier durchaus ganz praktisch werden. Auch Kleider werden für uns weniger wichtig. Auch unser Aussehen wird für uns weniger wichtig. Das heißt nicht, dass wir ungepflegt einfach durch die Gegend gehen. Nein, natürlich nicht. Aber wie viele Gemeindehäuser sind halbe Modeschauen? Und das nicht nur von Mädchen und Frauen. Jungs und Männer stehen dem heutzutage in keiner Weise nach. Wo es darauf ankommt, auf dem Parkplatz kommt es darauf an, wer den schönsten Wagen hat, und in der Gemeinde kommt es darauf an, wer die schönsten Klamotten anhat. Und man achtet darauf. All diese Dinge, diese Äußerlichkeiten, auch dieses Materielle wird für uns nicht mehr so wichtig. Wir sind bereit, im Dienst des Königs oder Könige das dem Herrn hinzulegen, abzulegen, loszulassen und ihn damit zu ehren. Er zog hin. Sie breiteten ihr ganzes Geld, ihr ganzen Schein, ihre ganze Äußerlichkeit dem Herrn zu Füßen, uneingeschränkt.
Ich will dich erhören, mein Gott, und deinen Namen loben. Ich will dich erhören, mein Gott, und deinen Namen loben. Immer und ewiglich. Immer und ewiglich. Ich will dich täglich loben. Ich will dich täglich loben. Und deinen Namen rühmen. Und deinen Namen.
Sie fingen an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme, über die Taten, die sie gesehen hatten. Mit Freuden lobten sie den Herrn, mit lauter Stimme. Warum? Über die Taten, die sie gesehen hatten. Jesus Christus, der heilt, der befreit. Jesus Christus, der kurz vorher Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Jesus Christus, der Herr und König ist über Leben und Tod. Sie priesen den Herrn für das, was sie persönlich erlebt haben. Sie taten das mit Freuden und mit lauter Stimme. Drei Kennzeichen. Sie taten es mit Freuden. Nicht traurig, nicht weinend. Oh, ich lobe den Herrn und weine dabei. Es gibt eine Traurigkeit zur Buße. Jesus weinte über die Sünde und die Verstocktheit des Volkes. Aber als Erlöste erst recht nach Karfreitag und Ostern sollen wir den Herrn loben mit Freuden. Unser Leben als Christen soll geprägt sein von Freude, von der Freude am Herrn. Nicht von Traurigkeit, nicht von Missmut, nicht von Griesgram. Jesus Christus will uns befreien, auch von aller depressiven Einstellung. Nicht nur von ausgewachsenen Depressionen, sondern auch von depressiver Stimmung. Es gibt die krankhafte Depression, aber es gibt auch, und das kennen auch solche Menschen, die noch nie eine Depression hatten, auch nämlich eine depressive Stimmung. Dass man eine Traurigkeit, eine Niedergeschlagenheit, eine Bedrücktheit hat. Und das geschieht meistens dann, wenn wir auf Umstände schauen oder wenn wir auf uns selber schauen, auf unsere Schwachheit oder unser Unvermögen. Wenn wir auf den König aller Könige schauen, ihn vor Augen haben, ihn sehen, den König aller Könige, der in aller Demut und Einfachheit uns gedient hat, sein Leben am Kreuz gegeben hat, dann können wir uns freuen. Wenn wir erlebt haben, wie er uns erlöst und befreit hat, dann ist das Grund zur Freude. Freut euch in dem Herrn alle Wege, jederzeit, mit Freude. Der Wille Gottes für unser Leben im Dienst für den König ist, dass wir uns freuen, dass wir ein fröhliches, ein schönes Leben haben. Nicht ein problemloses, nicht ein Leben ohne Schwierigkeiten, aber ein Leben mit Freude. Und das Zweite, sie lobten Gott. Sie lobten Gott. Das heißt, ihr Herz und auch ihr Wesen war erfüllt vom Lobpreis Gottes. Sie lobten nicht sich selber. Sie lobten auch nicht ihre eigenen Taten. Schaut, wie wir jetzt unsere Kleider ganz hier auf den Weg gelegt haben. Sie lobten nicht ihre Opferbereitschaft. Wir sind schnell mal in Gefahr, dass wir zum Beispiel unsere Opferbereitschaft loben, dass wir loben, was wir alles für den Herrn tun, loben, was wir alles vielleicht für schwierige Zeiten, für Entbehrungen, für Schmerzen und so weiter im Dienst für den Herrn auf uns nehmen und so weiter. Wir sollen nicht uns loben, sondern den Herrn loben, Gott loben, den König aller Könige loben, dass wir die Kleider auf den Weg legen vor ihm. Das ist doch normal, ist doch nichts Besonderes. Das gebührt doch dem König aller Könige. Da brauchen wir uns nicht dafür zu loben. Dass wir ihm ganz nachfolgen. Dass wir ohne Eigeninteressen dem Herrn dienen wollen. Dass wir im Taschengeldsystem dem Herrn dienen wollen. Das ist doch nichts Besonderes. Das gebührt doch dem König aller Könige. Sie lobten ihn mit lauter Stimme, sodass man es hört. Es war für die Umgebung hörbar, dass die Jünger ihn lobten. Und wirkte auch ansteckend auf die Umgebung. Nämlich eine ganze Menge begann ihn zu loben. Nicht nur die 12 Jünger, noch mehr, viel mehr. Wir getrauen uns dann, den Herrn zu loben. Wir getrauen, den Herrn zu bekennen. Wir getrauen, den König aller Könige groß zu machen und ihn zu ehren. Es ist dann nicht mehr so, dass wir uns nicht getrauen, über Jesus zu sprechen. Nicht getrauen, ein Traktat weiterzugeben. Oder nur mit Zittern und Beben. Sondern wir loben den Herrn, weil wir ihn erlebt haben. Wir loben den Herrn, weil wir die Erlösung persönlich erfahren haben. Und weil wir dieses größte Geschenk, diesen König aller Könige, dem wir nachzufolgen, bereit sind und dem nachzufolgen, jedermann eingeladen ist, weil wir ihn vor Augen haben, persönlich erfahren haben und dieses Geschenk verkündigen wollen. Wir loben ihn mit lauter Stimme. Die eigenen Hemmungen und die eigenen Begrenztheiten fallen dann weg. Jeder von uns hat irgendwelche Hemmungen und Komplexe. Die einen etwas mehr, die anderen etwas weniger. Bei den einen sieht man es auf einen Blick, bei den anderen, die können sie etwas besser verbergen. Aber wir alle haben Hemmungen, wir alle haben Komplexe. Auch hier gilt, wir sind noch nicht das, was wir sein werden. Aber Jesus verändert uns und macht uns mehr und mehr frei auch von dem. Und Hemmungen und Komplexe behindern uns dann nicht mehr im Dienst für den Herrn, im Zeugendienst, sondern wir werden voll vom Loben für den Herrn. Wir sehen ihn vor Augen und nicht mehr uns. Und wir loben ihn und verkündigen ihn. Und verkündigen ihn und alles, was er getan hat. Die Taten, die sie gesehen hatten, alle Taten, nach Karfreitag und Ostern. Erst recht können wir den Herrn loben, weil wir die größte Tat verkündigen dürfen, die er getan hat. Eine kleine Besonderheit hier. hier hat auch Judas Ischariot mitgelobt. Es heißt hier nirgends, dass alle Jünger den Herrn lobten, außer Judas. Auch er war da dabei. Das muss uns erschrecken. Sogar bis hierher war es möglich, dass Judas mitgemacht hatte, mit allem, mitgegangen war. Aber angesichts der Erlösungstat Jesu Christi, da schieden sich die Geister auch hier. Da fuhr Satan in ihn, heißt es. Das Wort vom Kreuz, auch bei allem Loben, auch bei allem Dienen, auch bei allem sogar Opfer bringen, die Kleider auf den Weg tun, bei all dem ist grundlegend und entscheidend, nach Karfreitag und Ostern gesprochen, dass das Wort vom Kreuz unser Leben erfüllt, dass wir neue Kreaturen sind. Wir können mitgehen, wir können mitmachen, wie das hier auch Judas machte, und dennoch verloren gehen. Wenn nicht die Erlösungstat Jesu Christi, das Wort vom Kreuz, diese Gotteskraft unser Leben wirklich ganz erfüllt, Jesus Christus wirklich unser Ein und Alles ist, wir wirklich ganz frei sind, ganz bereit sind für ihn. Judas ging verloren, obwohl er an Palmsonntag dabei war. Ein ernstes Wort, das uns zum Nachdenken bringen soll. Nur wenn Jesus Christus, unser König und Herr, unser Erlöser, nur wenn seine Erlösungstat am Kreuz uns ganz bestimmen kann und wir ihm ganz und mit ungeteiltem Herzen nachfolgen, haben wir für diese Zeit und für die Ewigkeit den Segen, das Heil und das Leben. Lasst uns nicht, auch nicht mit Äußerlichkeiten blenden. Wir können loben, wir können mitsingen, wir können sogar Opfer bringen. Es gibt Menschen, die arbeiten sogar ein halbes Leben lang in einer Mission und gehen trotzdem verloren. Das gibt's. Wenn die persönliche, vorbehaltlose, innige Lebensübergabe an Jesus Christus und die Neugeburt fehlt. Dafür hat Jesus aber am Kreuz sein Leben gelassen, dass wir ganz frei werden. Dafür ist er auferstanden und lebt, damit wir in ihm das wirkliche Leben haben. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.
Alles will ich Jesus geben. Er hat meine Schuld gesühnt. Ihm vertrauend will ich leben, Tag für Tag in seinem Dienst. Alles gebe ich dir, alles gebe ich dir, alles gebe ich dir, alles gebe ich dir, alles dir, mein treuer Heiland, alles gebe ich dir. Meinem Heiland will ich mich weihe, sitze ihm zu Füßen gern. Irdsche Freude ich jetzt meine, will nur dienen meinem Herrn. Alles geb ich dir, alles geb ich dir, alles geb ich dir, alles geb ich dir, alles dir, mein treuer Heiland, alles geb ich dir. Heiland, dir geb ich mein Leben, lass mich sein nun völlig dein, und dein Geist mir Zeugnis gebe, dass du wohnst im Herzen mein. Alles geb ich dir, alles geb ich dir, alles geb ich dir, alles geb ich dir, alles dir, mein treuer Heiland, alles geb ich dir. Jesus übergeb ich, alles was ich hab und bin, für
Kraft mich heilige mir Herz und Sinn. Alles geb ich dir,
alles geb ich dir,
alles geb ich dir,
alles geb ich dir,
alles dir, mein treuer Heiland, alles geb ich dir. Alles geb ich dir, Erlöser, fühl die heilige Flamme sein und die Freude des vollen Heiles zieht in meine Seele. Alles geb ich dir.
Und zum Schluss, die Pharisäer kritisierten die Jünger. Und was haben die Jünger daraufhin geantwortet? Nichts. Die Jünger haben sich nicht selber verteidigt. Sie waren damit beschäftigt, den Herrn zu loben. Sie waren damit beschäftigt, seine großen Taten zu verkündigen. Sie haben sich selber nicht verteidigt. Das hat Jesus für sie gemacht. Wenn wir den Herrn loben, wenn wir seine Taten verkündigen, wenn wir im Dienst für den Herrn stehen, im Dienst des Königs stehen, dann gibt es auch Angriffe. Und die ersten Angriffe hier kamen nicht von den Soldaten, von irgendeinem römischen Hauptmann oder von Pilatus, sondern kamen von den sogenannten Frommen, von den Religiösen, die in ihrer religiösen Tradition und Gesetzlichkeit lebten, aber nicht erlöst waren, nicht den König aller Könige anerkannten. Von ihnen kam der Widerstand und die Kritik und das Negative. Das gibt es auch heute unter den verschiedenen Vorzeichen. Es gibt ganze Zeitschriften, die sind darauf spezialisiert, andere schlecht zu machen und zu kritisieren und zu sagen, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Wie gut ist es, dass wir als im Dienst des Königs nicht uns mit solchem Mist und solchem Abfall abgeben müssen. Nicht mit solchen Angriffen uns herumschlagen müssen. Der Herr wird für euch streiten und ihr sollt stille sein. Unser Auftrag ist es, den Herrn zu loben, seine großen Taten zu verkündigen. Hätten sich hier die Jünger in eine Diskussion mit den Pharisäern eingelassen, dann hätten sie nicht mehr die großen Taten verkündigt. Unser Auftrag ist es, Jesus zu ehren, ihn, den König aller Könige, groß zu machen, seine großen Taten, seine größte Tat, die Erlösungstat zu verkündigen. Das ist unser Auftrag. Und wir wollen dies tun mit Freuden, mit lauter Stimme und von ganzem Herzen. Der Feind macht sich auf, klar. Teilweise unter frommen und religiösen Vorzeichen, klar. Überlassen wir ihn doch Jesus. Er ist der Siegesheld, er lebt. Er hat einen vollkommenen Sieg vollbracht. Wir müssen uns nicht um den Teufel und auch nicht um seine Diener und Handlanger kümmern. Jesus ist Sieger. Unser Auftrag ist es, und das ist auch die Botschaft vom Palmsonntag, den König aller Könige groß zu machen. Unser Leben, unsere Kraft, unsere Zeit, unser ganzes Sein ihm zu weihen und für ihn da zu sein und ihn zu bezeugen als Erlöser, als König und Herrn, der in jedes Herz einziehen will und der auch bald wiederkommt und uns bereit vorfinden will. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen. Du bist unser Erlöser und Herr. Du bist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Wir preisen dich, dass wir dich erleben durften, dass wir dir nachfolgen dürfen, dass wir dich bezeugen dürfen, auch in dieser Zeit. Bitte, Herr, lass uns mit ungeteiltem Herzen dir nachfolgen. Lass uns auf dich ausgerichtet sein, dir ähnlicher werden, so gesinnt sein, wie es der Gemeinschaft in dir entspricht. Bitte, Herr Jesus Christus, lass uns geprägt sein von deinem Wort und gegründet auf dein Wort leben, reden und handeln. Hab ganz herzlichen Dank, dass du uns mit deinem eigenen Beispiel und Vorbild vorangegangen bist, auch was es bedeutet zu dienen, auch was es bedeutet, wirklich im Dienst des Allerhöchsten zu stehen. Bitte, Herr, lass uns als Dienerinnen und Diener für dich, den König aller Könige, jeden Tag leben zu deiner Ehre, dir wohlgefällig. Und weise uns darauf hin, wo wir noch nicht so sind, wo etwas noch nicht stimmt in unserem Leben. Reinige uns, befreie uns, heile uns, richte uns auf in deiner Gnade. Danke, dass du gnädig bist, dass du uns schützt und bewahrst und dass du vorangehst und wir dir nachfolgen dürfen. Amen.
Ich will nur sein, was er will, dass ich bin, jede Stunde an jedem Tag. Für Jesus leben, ganz nach seinem Sinn und ihm folgen, was kommen mag. Sein in des Töpfers Hand, formen mich lassen, wie er es geplant. Einzig und ewig gehör ich zu ihm, jede Stunde an jedem Tag. Ihm will ich trauen, im Dunkel der Zeit, jede Stunde an jedem Tag. Sein in des Töpfers Hand, formen mich lassen, wie er es geplant. Ein Sieg und ewig gehör ich zu ihm, jede Stunde an jedem Tag. Leben mit Jesus bringt Freude und Gewinn, jede Stunde an jedem Tag. Möcht ich ihm dienen, solange ich bin, was auch immer geschehen mag. Drum möcht ich sein in des Töpfers Hand, formen mich lassen, wie er es geplant. Einzig und ewig gehör ich zu ihm, jede Stunde an jedem Tag. Mein ganzes Leben ist in seiner Hand, jede Stunde an jedem Tag. Ich bin gerettet, seit Jesus mich fand, bin sein Kind, was auch kommen mag. Nun möchte ich sein in des Töpfers Hand, formen mich lassen, wie er es geplant. Einzig und ewig gehör ich zu ihm, jede Stunde an jedem Tag, jede Stunde an jedem Tag.